Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von A Thousand Paths of Healing. Mein Name ist Laura Eggers und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, für alle, die vielleicht neu dabei sind heute oder zum ersten Mal einer Podcast-Folge von mir lauschen, ich stelle mich nochmal kurz vor. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemische Therapeutin und ich biete in Düsseldorf ganzheitliche Psychotherapie, Breathwork und Naturcoaching an. Und genau, wenn du dich für eins von meinen Angeboten interessierst, dann schau doch einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Die findest du wie immer in den Shownotes auch verlinkt. Genau, und heute habe ich wieder eine spannende Podcast-Folge für dich am Start. Heute ist mein Gast Daniela Picard und wir sprechen vor allem über das Thema Angst. Daniela hat mit 47 Jahren eine Angststörung entwickelt und wir sprechen darüber, wie sie mit dieser Angststörung umgegangen ist. Wir sprechen über die Heilkraft, die in Yoga und Meditation steckt für viele Menschen. Wir sprechen über ihren eigenen Weg und über ihren Umgang mit Ängsten und wie sie einen ganzheitlichen und nachhaltigen Weg rausgefunden hat aus der Angststörung. Daniela ist Kreativtherapeutin und Autorin und sie bietet Coachings an, vor allem für Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Und genau, sie ist vor allem auch ein spannender Mensch, der schon viel erlebt hat. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, gleich in dieses Gespräch mit dir zu starten. Und ich hoffe, du nimmst viel für dich mit. Ganz viel Spaß beim Lauschen. Hallo liebe Daniela, ich freue mich sehr, dass du heute Gast bei mir im Podcast bist und ich würde sagen, wir starten einfach am besten mal los, wie immer, dass du dich ein bisschen vorstellst für unsere HörerInnen und ein bisschen was darüber erzählst, wer du bist und natürlich auch, was du so machst.
Ich bin Daniela Picard und ich bin kreative Kinder- und Jugendlichentherapeutin. Und ich bin Autorin, Buchautorin und ich habe einen Blog www.herbstzeitrosen.de. In meinem Blog geht es um alles, was uns Frauen in der zweiten Lebenshälfte so bewegt, was uns widerfährt, was uns besonders macht und dazu gibt es auch einen passenden Podcast, Zeit für Herbstzeitrosen. Und ja, ich bin außerdem noch Mutter von 3 erwachsenen Kindern. Ich bin Oma einer Enkelin und noch vieles, was mir jetzt gerade nicht einfällt.
Ja, es ist auch schwer, finde ich, sich irgendwie in 2 Sätzen vorzustellen, weil wir Menschen sind ja doch irgendwie in der Regel mehr als all die Dinge, die wir einfach so benennen können.
Ganz genau.
Ich finde es das spannend, dass du einen Blog hast für Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Willst du kurz was dazu sagen? Wie ist es dazu gekommen?
Die Idee kam mir, weil ich sehr, sehr gerne schreibe. Ich schreibe sehr gerne. Ich habe gemeinsam mit meinem Meditationslehrer ein Buch geschrieben. Und ich habe Kurzgeschichten geschrieben, von denen auch ganz viele veröffentlicht wurden. Und ich habe an irgendeinem Punkt meines Lebens gemerkt, dass ich gerne eine Plattform hätte, auf der ich meine ganzen Schreibwünsche, alles, was ich schreiben möchte, dass ich es einfach tun kann. Ich möchte schreiben und ich, da ich selber schon 50 plus war, als das so anfing, als der Wunsch in mir so Gestalt annahm, habe ich gedacht, also Thema Frauen zweite Lebenshälfte, das ist ja jetzt das, wo ich auch so drin bin, wo ich weiter reingehe und das wäre überhaupt das, wo ich drüber schreiben will und so ist das entstanden.
Total schön. Ja, jetzt habe ich einfach aus Neugier gefragt, aber eigentlich haben wir uns ja heute auch so ein bisschen verabredet, um über das Thema Angst zu sprechen.
Genau.
Ja, und da hast du ja auch im Vorgespräch erzählt, dass du mit Angst schon einiges an Erfahrung hast. Willst du ein bisschen was darüber teilen, was für eine Rolle vielleicht die Angst in deinem Leben gespielt hat und wie sie deinen Weg beeinflusst hat vielleicht?
Ja. Ich war 47 Jahre alt, als ich eigentlich so von jetzt auf gleich eine generalisierte Angststörung entwickelt habe. Im Anschluss an eine Viruserkrankung, Wie auch immer das im Zusammenhang steht, kann ich nicht sagen. Wurde mir auch nie so, also wurde auch nie so wirklich untersucht. Aber im Anschluss an eine Viruserkrankung hat sich das verselbstständigt letztendlich. Und ja, und dann war ich erstmal in diversen Krankenhäusern, weil ich halt auch Zusammenbrüche hatte und das irgendwie nicht so richtig immer erklärbar war. Und ja, dann kam an irgendeinem Punkt die Stelle, wo ich gemerkt habe, es geht jetzt, also es geht nicht mehr in mein altes Leben zurück. Ich werde nicht mehr den Weg in mein altes Leben finden. Und von da an war dann für mich klar, der Weg geht jetzt nur noch nach vorne. Der geht nur geradeaus und ich muss schauen für mich, wie ich letztendlich wieder in ein Leben finden kann, das ich ja auch bewältigen kann. Es waren Situationen, die ja einfach so stressig waren, posttraumatische Belastungsstörungen und Retraumatisierungen, die so belastend waren, dass ich nicht mehr, jedenfalls uneingeschränkt handlungsfähig war. Ja, so fing das an und von Seiten der Ärzte war es halt klar, ich soll Medikamente nehmen, die das Ganze dämpfen, die ja mir da auch ein Stück weit das erleichtern sollen. Und ich habe in mir so das Gefühl gehabt, ich möchte nichts einnehmen, was sich irgendwie, was mein Bewusstsein verändert. Das war so eine ganz sensible Stelle. Und ich habe dann das auch tatsächlich, ich habe dann nach alternativen Wegen gesucht. Das hat lange gedauert. Die muss man sich dann halt so mehr oder weniger auf den Umwegen suchen und in den Nischen suchen. Auf den breiten Behandlungswegen findet man die halt nicht so wirklich. Aber ich habe das geschafft und ich habe zunächst eine Psychotherapie gemacht mit Schwerpunkt Angst. Die hat mir geholfen zu verstehen, was da eigentlich überhaupt abgeht, was sich da verselbstständigt hat und was da ja letztendlich aus der Vergangenheit jetzt wieder präsent wird. So. Und das hat aber nur so auf der kognitiven Ebene war das sehr, sehr gut. Das war auch gut, dass ich das gemacht habe. Es war aber noch nicht so das, wo ich dann sagen würde, das hat mir den Weg zu einer, ja, das ist ein großes Wort, hat mir so den Heilungsweg bereitet. Sie hat mich darauf vorbereitet, so. Und die Heilungswege waren aber andere dann.
Ja, das klingt ja nach einer extrem intensiven Erfahrung, die du da gemacht hast, wenn das so plötzlich kam aus dem Nichts sozusagen, die Angststörung. Du hast ja gesagt, es war eine generalisierte Angststörung. Kannst du vielleicht für die Menschen, die damit nicht so viel anfangen können, nochmal kurz erklären, also wie hat sich das angefühlt? Gab es bestimmte Ängste oder hattest du einfach ständig Angst? Oder was war das für eine Lebensrealität, die sich da plötzlich gezeigt hat?
Also ich bin morgens aufgewacht und habe mich sofort, also manchmal habe ich mich tatsächlich fast normal gefühlt, aber sofort mit dem Aufwachen kam dann wirklich wie so eine dunkle Decke. Und mir kam alles in Erinnerung, was jetzt gerade ist. Also alles Schwere, die Panik, ja, Depression würde ich schon auch so beschreiben. Ja, so eine gewisse Ausweglosigkeit. Das war wie so ein dunkler Mantel, der sich auf mich gelegt hat. Und es war tatsächlich so, dass es nicht die eine Sache war, die auch vor der ich Angst hatte. Also wie zum Beispiel Angst vorm Fliegen oder Angst vor Spinnen oder weiß ich auch nicht, irgend so eine Phobie oder so. Das war schon, das hat die Tage dominiert. Das hat diese ganze Zeit dominiert. Und ja, generalisiert bedeutet einfach dann, es war einfach immer da.
Ja, das klingt schwer und ich finde es spannend, du hast gesagt, die Psychotherapie hat sozusagen dir geholfen, irgendwie auf so einer kognitiven Ebene damit umzugehen, aber noch nicht so wirklich vielleicht eher das Thema für dich verändert oder transformiert. Was waren denn so die Heilungsschritte, die dir geholfen haben, dass sich die Dinge für dich verändert haben?
Das Erste, was ich wirklich probiert habe und was mir schon sehr viel weitergeholfen hat, war der Yoga-Weg. Also ich habe in der Zeit, ich hatte früher schon mal Yoga gemacht, aber bin da nicht so bei geblieben. Aber ich konnte natürlich auf etwas zurückgreifen und habe dann angefangen, wirklich kontinuierlich jeden Tag ein paar Yoga-Übungen zu machen. Und das hat insofern geholfen, dass ich wieder angefangen habe, tatsächlich auch mich zu spüren, auch wieder auf eine etwas bessere Weise. Wenn also eine Angststörung einfach Besitz nimmt von einem Menschen, dann spürst du dich halt. Also du denkst, du wärst Angst und sonst nichts, ne? Also wenn das so generalisiert ist, wenn das so ja raumgreifend ist. Und der Yoga, also der, ja, es das heißt der Yoga, der hat mir gezeigt, es gibt auch noch was anderes. Da ist auch noch eine Lebendigkeit, die ich auch dann wieder spüren konnte. Da ist eine Lebensenergie, die in mir fließt, die ich auch wieder spüren konnte. Und das war so der erste Kontakt, den ich zu den gesunden Anteilen, die ja trotzdem da sind, den ich wieder bekommen habe. Das war so der erste Schritt, würde ich sagen, der so in Richtung Heilung geführt hat. Das Stärkste, was dann hinzukam, war die Meditation. Ich habe die transzendentale Meditation erlernt und das Konzept sagt vor, dass man zweimal 20 Minuten am Tag meditiert. Und das war für mich wie der Schlüssel, den ich in die Hand bekommen habe. Und jetzt lag es in meinem Einfluss, ob ich das regelmäßig mache oder nicht. Und diese Verantwortung habe ich gerne übernommen. Und das hat mich sozusagen so Meditation für Meditation, hat mich das weiter wieder zu mir gebracht, wieder in eine Kraft gebracht, wieder ins Leben zurückgebracht, wieder leistungsfähig gemacht, all diese Dinge. Sind so die beiden Hauptbestandteile, wo ich auch immer noch sage, wo ich immer noch mit unterwegs bin. Und wo ich sage, das sind die tragenden Kräfte, wo ich sage, das war überhaupt die beste Entscheidung ever. Und ja, damit bin ich nach wie vor unterwegs und das ist gut so. Und
Ja, total spannend. Und das sagen ja sehr, sehr viele Menschen, zum Beispiel, dass Yoga ihnen irgendwie nochmal so einen ganz anderen Zugang zu sich selbst gegeben hat. Ich glaube, Yoga verbindet uns halt einfach auch zurück mit unserem Körper, und wie du schon gesagt hast, mit diesen Teilen von uns, die vielleicht unversehrt sind. Genau, was glaubst du, war für dich das Heilsame an der Meditation?
das Heilsame an der Meditation war tatsächlich mit den heilen Anteilen in mir, aber nicht nur mit den heilen Anteilen, mit allem, was in mir ist, in Kontakt zu kommen. Und das ist halt nicht nur Angst, das ist auch alles andere. Das ist auch das Heile, das ist auch die Kraft, das ist die Stille. Das ist das Sein, das ist die Quelle, die letztendlich aus der das Leben hervorgeht, die tragen wir ja alle in uns, weil sonst wären wir ja nicht lebendig. Und schon alleine der Kontakt mit dieser Quelle, mit dieser Unendlichkeit, dieser Kontakt hat schon was Heilsames. Und wenn das immer wieder geschieht, wenn wir immer wieder dahin gehen zu dieser inneren Stille, dann geschieht die Heilung. Die machen wir dann gar nicht mehr. Die geschieht mit uns. Und dieses ist letztendlich, das geleitet uns auf dem Weg, auf dem Heilungsweg, der ja Schritt für Schritt passiert. Das ist nicht in einer Sitzung getan oder weiß ich auch nicht. Das ist ein Weg, auf dem ich immer noch unterwegs bin und wie lange auch immer der dauert. Ich weiß es nicht, vielleicht bis zum Ende, keine Ahnung. Also das ist ja ein Weg, der einfach immer tiefer, immer angenehmer auch wird. Also am Anfang ist es natürlich nicht nur angenehm, weil du wirst letztendlich konfrontiert mit dem, was da ist. Und das ist nicht nur schön. Und wenn man eine Angststörung hat, dann ist das erst recht nicht nur schön. Und ja, und da gilt es dann Stück für Stück durchzugehen. Also der Weg, der führt nicht dran vorbei, der führt durch. Aber du musst nicht forcieren, du musst nicht irgendwas rauszerren. Es wird nicht letztendlich beeinflusst durch also ich will das jetzt oder so. Es kommt. Du lernst allmählich, es geschehen zu lassen. Und darin liegt ganz, ganz viel Heilungspotenzial.
Ja, da kann ich irgendwie gut mitschwingen. Also ich glaube, es gibt ja so viele Arten zu meditieren. Ich meine, man kann auf den Atem meditieren, auf, keine Ahnung, bestimmte Körperbereiche. Aber es klingt dann so, als hättest du dich sozusagen einfach auf das meditiert, was gerade so in deinem Inneren sich bewegt hat. Oder ich bin jetzt nicht so, ich weiß nicht ganz genau, wie transzendale Meditation funktioniert. Aber ist das das, was du getan hast, so mit dem zu sein, was gerade da ist?
Im Grunde ist das ja auch so eine Definition von Meditation, mit ganz mit dem zu sein, was gerade ist. Also bei der transzendentalen Meditation ist das so, dass man ein Mantra bekommt. Jeder bekommt sein Mantra. Das ist ein Wort letztendlich. Und wir haben Gedanken, auch wenn wir meditieren, haben wir Gedanken. Also das ist auch so eine komische Vorstellung, dass wir komplett frei von Gedanken werden oder so. Das also ist nicht so. Das ist habe ich auch jetzt so noch nicht gehört. Aber wenn wir Gedanken haben und wir merken, da kommen die Gedanken, dann können wir uns mit Hilfe des Mantras wieder zurückholen letztendlich. Und das ist ich will das mal sagen, wie so ein Wagen, der uns dann durch diese Meditation geleitet. Und das ist etwas, also ich bin passiv in der Meditation. Das heißt, ich mache tatsächlich nichts, außer hin und wieder, wenn es halt so zu wild wird, einmal das Mantra so wieder anzuschubsen. Und dann geht es weiter. Und der Rest geschieht mit mir.
Ja, also es ist auch ein Prozess
Ja.
der Hingabe eigentlich. Und
Richtig, genau.
ja,
Ja. Ja.
wie ist es so? Ich frage mich so, wenn da viel Angst da ist und man meditiert, dann heißt das ja auch, dass man in dem Moment ganz viel mit der eigenen Angst konfrontiert ist, richtig? Wie hast du das empfunden?
Ja, das ist so. Ich würde sagen, ist es ganz, also für mich war es ganz wichtig, dass mein Meditationslehrer für mich ansprechbar war in dieser Zeit. Und das finde ich generell wichtig, weil da kommen halt gerade ja, ich weiß gar nicht, ob es gerade in der ersten Zeit ist. Bei mir war das so nach ein paar Monaten, da bin ich wie durch so eine dunkle Etappe gegangen. Also da musste ich durch so eine dunkle Etappe, wo ich gemerkt habe, so da geht es jetzt so ein bisschen ans Eingemachte. Und da war es ganz wichtig, dass ich den Kontakt zu meinem Meditationslehrer hatte, der mir da durchgeholfen hat und der das auch sehr gut gemacht hat. Mit ihm konnte ich dann abstimmen, zum Beispiel, dass die 2x20 Minuten wir dann verkürzt haben, zum Beispiel eine Zeit lang auf 2x10 Minuten, weil das war dann eine Zeit, in dieser Zeit taucht man natürlich dann nicht so tief ein, als würde man 20 Minuten meditieren. Und schon diese 2x20 Minuten sind eigentlich vom Konzept her so, dass sie gut machbar sind, ohne dass man wirklich instabil wird. Aber das kann individuell total unterschiedlich sein. Und bei mir war das so, dass wir dann die Zeit einfach verkürzt haben auf 2x10 Minuten. Und das habe ich dann vielleicht mal so ein halbes Jahr gemacht. Und dann habe ich das wieder sukzessive verlängert. Dann hatte ich auch das Bedürfnis, wieder länger zu meditieren. Und und dann haben wir das einfach so gemacht und das hat super geklappt. Und so kann man sich dann auch durch die etwas schwereren Etappen einfach ganz gut, ja, durchnavigieren und durchmeditieren.
Ja, würdest du sagen, dass es bei einer Angststörung oder wenn man mit dem Thema Angst irgendwie zu tun hat, generell ein wichtiger Teil des Heilungswegs ist, sich eben bewusst dieser Angst auch zuzuwenden?
Ja, ich würde sagen, wie wollen wir sonst das überwinden? Also das zu verdrängen, das macht, glaube ich, ziemlich wenig Sinn, weil es ist sowieso sehr präsent. Ja, es macht absolut Sinn, sich damit auch zu beschäftigen. Das kann man aber natürlich nicht immer alleine. Da macht es schon Sinn, dass man das mit jemandem macht, der zum Beispiel Erfahrung auch im Bereich Angst hat, der da vielleicht selber mal durch eine ähnliche Etappe gegangen ist.
Ja, also das heißt, du hast dann sozusagen mit Psychotherapie angefangen, dann Yoga und Meditation. Gab es noch andere ja, Tools oder Methoden oder wie auch immer, die dir auf deinem Weg geholfen haben?
Ich würde sagen, also mein stärkstes Tool ist mein Alltag. Es gibt Dinge, die triggern. Nach wie vor gibt es sowas, dass Situationen auftauchen können, die Ängste antriggern. Und dann können wir uns entscheiden, vermeiden wir oder gehen wir da durch? Gehen wir da irgendwie rein, arbeiten wir damit oder was auch immer. Und das ist letztendlich der Weg und uns diesen Triggern zu stellen, mit den Triggern zu gehen. Das geht nicht immer und nicht uneingeschränkt, aber es geht sukzessive. Und das würde ich sagen, das ist der Weg, der uns immer freier macht, mit jeder Welle, die wir genommen haben, mit jeder Angstwelle, mit jedem Trigger. Und das ist letztendlich, also sich einen Alltag einzurichten, der eine Basis darstellt, um darauf zu gehen und auch darauf Trigger annehmen zu können und die auch durchlaufen zu können. Und dann werden wir, und das merkt man dann ja auch, werden wir immer freier. Also ein starkes Tool ist ein starker Alltag, den wir uns Stück für Stück einrichten dürfen können und vielleicht sollten.
Spannend, ja. Wie hat sich denn dein Alltag zum Beispiel verändert oder wie hast du den anders strukturiert? Welche Rituale hast du vielleicht integriert durch eben diese Angststörung, die damals in dein Leben kam?
Ja, also als erstes, in dem Moment, als diese Störung auftrat, konnte ich eine Zeit lang auch nicht arbeiten. Ich habe ja therapeutisch mit Kindern gearbeitet und mit Familien und in Einrichtungen und das ging eine Zeit lang nicht mehr. Und dann hatte ich natürlich auch Zeit zu überlegen, was davon kann ich noch machen, was davon möchte ich noch machen. Und da habe ich schon so erste Selektionen also zum ersten Mal so selektiert und habe gesagt, ich möchte nicht mehr wirklich in die Einrichtungen gehen, in die Kindergärten und so. Das ist mir zu viel. Da merke ich, das ist einfach so unruhig und da ist so viel los und da wollen immer alle sofort was von einem und das war mir einfach zu viel. Was ich gerne gemacht habe oder gerne wieder aufgenommen habe, und das war fortan dann auch mein Hauptteil, war die Familienhilfe. Ich habe therapeutisch in der Familienhilfe gearbeitet, mit Kindern, mit der ganzen Familie jeweils. Und das war eine Arbeit, die ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Und das war zum Beispiel so die erste grobe, das, was ich selektiert habe, wo ich gesagt habe, das mache ich und das kommt jetzt weg. Das wird jetzt einfach nicht stattfinden. Entweder eine Zeit lang oder es bleibt dann auch dabei. Und dann ging es los halt mit einer regelmäßigen Yoga-Einheit, wo ich gesagt habe, so, das war damals noch so mitten am Tag, irgendwie so im Laufe des Vormittags, nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit und mache ein paar Yoga-Übungen. Und so kam dann eins zum anderen. Und so habe ich mir ein paar Routinen, ein paar Tagesroutinen aufgebaut. Ja, und anhand dieser Tagesroutine, das ist auch was, wo ich immer wieder zu rate, auch wenn jemand mit großer Unruhe, mit bestimmten Ängsten, wenn jemand Beratung sucht, dass ich sage, also die Tagesroutinen, die machen einfach, dass du Ankerpunkte hast im Tagesablauf und du hangelst dich dann im Grunde von einem Ankerpunkt zum nächsten. Und was dann in dieser Zwischenzeit passiert, das ist dann halt das Leben. Dann gehst du einkaufen, obwohl ein Discounter der Supertrigger für viele ist. Also da kommt, also bei mir kommt noch so eine Hochsensibilität dazu. Und da ist es viel zu grell. Und die Angebote sind, also das Licht ist zu grell. Und die Angebote sind viel zu groß oft. Und so bunt, und dann ist da noch das Rauschen dieser ganzen Wagen und was da ist. Das ist also wirklich ein Besuch beim Discounter kann einfach auch ein Volltrigger sein. Es gibt Menschen, die können das nicht, konnte das eine Zeit lang auch nicht. Aber wenn du diese Ankerpunkte hast, um wieder dahin zurückzukommen, dann kannst du das machen und dann gehst du ja wieder nach Hause. Und dann kannst du irgendwie dir einen Kaffee machen oder dir irgendwas Schönes gönnen und so, dass du dich auch wieder ein bisschen erdest, dass du wieder zu dir kommst und dann kann der Tag weitergehen. Und das hilft sehr.
Ja, das gibt einfach so Halt, könnte ich mir vorstellen.
Genau.
Ja. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass es wichtig ist, sich einen Alltag zu schaffen, in dem man den Raum hat, mit Triggern umzugehen. Wie gehst du denn heute mit Triggern um?
Das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe an dem Tag einen Arzttermin, das ist für mich auch immer noch sehr triggernd. Und dann nehme ich mir aber auch nichts anderes vor an dem Tag beispielsweise. Dann findet an dem Tag kein Coaching statt. Dann habe ich einfach nur meinen normalen Tagesablauf. Das heißt, ich koche ein Mittagessen, ich bin zu Hause grundsätzlich. Ich gehe an dem Tag auch nicht einkaufen oder so. Also ich weiß dann, ich habe dann den Termin und alles andere halte ich mir frei. Und das mache ich sowieso. Das mache ich auch bei größeren Veranstaltungen oder so. Im letzten Jahr hat mein ältester Sohn geheiratet. Und das dauert ja dann auch alles immer so etwas länger. Und da war aber klar, ich mache dann nicht irgendwie am Abend noch was. Also wenn das so, sag ich mal, den Vormittag übergeht und den Mittag und dann so ein bisschen den Nachmittag rein, dann mache ich nicht abends noch irgendwas oder so. Und so weiß, also da, wo ich weiß, das wird anstrengend für mich. Das halte ich mir dann wie so ein Schutz, mache ich mir drumherum, indem ich mir vorher und nachher das frei halte. Und ansonsten habe ich zum Beispiel auch, das ist jetzt ganz persönlich, habe ich so eine Tendenz zum Unterzucker. Also ich habe sehr so Blutzuckerschwankungen Und da packe ich mir natürlich immer irgendwas zu essen mit ein, wenn ich irgendwo hingehe, was ein bisschen länger dauert vielleicht. Da habe ich dann irgendwie Studentenfutter dabei oder ein paar Datteln oder irgendwas, was sofort so den Blutzuckerspiegel so ein bisschen auf eine sanfte Weise, sag ich mal, hebt, ohne dass da gleich dann so ein Riesenanstieg und dann sofort der Superabfall wieder kommt oder so. Dann, ich meine, sowas lernt man dann ja auch so mit der Zeit. Und sich erden beispielsweise, sich immer wieder erden. Darüber habe ich auch einen Blogartikel geschrieben. Das ist so wichtig und so. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wenn ich merke, ich werde so ein bisschen neblig im Kopf oder so, einfach mal barfuß über den Rasen zu gehen. Das hilft total. Man wundert sich, aber das hilft oft ganz schnell. Oder zum Beispiel im Garten ein bisschen arbeiten, ein bisschen Unkraut zupfen oder so. Das reichen 10 Minuten. Und dann merkst du, oh, es ist wieder ein bisschen Luft, ja. Und diese Verwirrung oder weiß ich auch nicht, was da gerade ist, das ist jetzt gerade, das ist jetzt nicht mehr so schlimm.
Ja, also es klingt, als würdest du auch ganz gezielt auf Selbstfürsorge achten oder halt so darauf achten, gut mit dir umzugehen und auf deine Bedürfnisse zu hören.
Das ist was, was ich tatsächlich lernen musste. Gerade wir Frauen haben ja eigentlich gelernt, zuerst die anderen, zuerst die Kinder, vielleicht dann auch erstmal noch der Mann oder so und dann komme ich.
Ja.
Und diese Art der Selbstfürsorge, die musste ich einfach erst lernen. Und das habe ich aber, natürlich habe ich das. Und das, ja, das gebe ich auch nicht mehr auf. Also das, auch wenn es mir gut geht, mache ich das trotzdem. Also ja, wir müssen ja nicht darauf warten, dass es uns schlecht geht, ne?
Genau, finde ich auch. Selbstfürsorge sollte ja einfach normal sein eigentlich.
Ja.
Ja. Kannst du denn so im Rückblick irgendwas dazu sagen, was zu dem Ausbrechen oder was so Auslöser waren dafür, dass du eine Angststörung entwickelt hast? Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass du eben nicht so gut auf dich geachtet hast und deine Grenzen?
Ganz bestimmt hat es damit auch zu tun. Ich habe phasenweise viel, viel, viel gearbeitet. Das heißt, wenn man auch therapeutisch, wenn man in helfenden Berufen arbeitet, da ist ja auch die Quote viel höher, dass man sowas überhaupt entwickelt und Burnout und solche Sachen. Und das verwischt sich ja auch alles so ein bisschen. Also das ist ja die Angststörung, der Burnout, die Retraumatisierung. Das ist ja alles auch nicht so ganz voneinander immer abzugrenzen. Das war es bei mir übrigens auch nicht. Ich bin da auch in so ein paar Diagnosegeschichten reingegangen und das war nicht immer so glasklar. Und ja, es waren aber tatsächlich auch frühe Erfahrungen, also wirklich frühkindliche Erfahrungen, von denen ich zum Teil durchaus wusste, dass sie passiert sind. Zum Teil konnte ich mich erinnern, also in der Kindheit, in der frühen Kindheit, aber auch dann so darüber hinaus Erlebnisse, die absolut traumatisierend waren, die aber ja halt für mich, ich habe ja mit denen gelebt bis zu diesem Zeitpunkt. Das bedeutet, letztendlich heute weiß man das, dass sie irgendwo im Körper halt waren. Und ich letztendlich an irgendeinem Punkt meines Lebens dieses Päckchen, was jeder von uns irgendwie mit sich trägt, aber was natürlich bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich all gefüllt ist, sage ich mal, wo das einfach nicht mehr gehalten hat. Es war aber auch eine Zeit, als das passierte. Meine jüngste Tochter war Ich glaube, die war 16, als das passiert ist. Ich überlege jetzt gerade nochmal. Die war 16, als das passiert ist. Also, die war auch schon relativ groß. Und also ich musste keine kleinen Kinder mehr versorgen. Und ich war seit 2,5 Jahren ungefähr mit meinem heutigen Ehemann zusammen. Und ich muss gerade mal überlegen, wir waren schon länger zusammen, aber wir haben dann schon fast 2 Jahre zusammen gewohnt, als das passiert ist. Das heißt, es war schon so ein gewisser Boden da, auf dem das Ganze, ja, im Rückblick kann ich sagen, stattfinden konnte. Und letztendlich die Auslöser dann, ich kann es nicht ganz genau sagen. Also es kam halt im Anschluss an diesen Virusinfekt, aber es waren Hinweise auch vorher. Das ist schon mal ganz klar. Es waren auch vorher Hinweise, wo es mir dann mal nicht so gut ging, wo ich mal eine Schwindelanfall oder was. Zu allem kam dann noch ja in dem Alter, wenn man 47 Jahre alt ist, dann steht man. Also spätestens dann, sage ich mal, auch in den Startlöchern der Wechseljahre. Wechseljahre beginnen nicht, wenn die Periode aussetzt. Wechseljahre, die beginnen viel früher. Und da verschieben sich hormonelle Geschichten und da finden einfach Dinge statt, die dem Ausbleiben der Periode zuvor, also vorausgehen. Und da war ich ja auch an dem Punkt. Das heißt, da waren so ganz viele sensible Schräubchen, die einfach dann nicht mehr gehalten haben. Und da ist das alles so ein Stück weit für mich von jetzt auf gleich passiert.
Ja, es klingt so, als wäre da vielleicht dann irgendwie auch so, wie du gesagt hast, so der Raum dafür, vielleicht das erste Mal seit vielen, vielen Jahren irgendwie da gewesen sozusagen. Und als wären die Ursachen, die viel früher liegen, dann durch bestimmte Auslöser irgendwie so durchgebrochen sozusagen.
Genau. Ja.
Ja.
Also heute aus dem Rückblick, das war ja alles, hat sich 2013 abgespielt. Das heißt, das ist 12 Jahre her. Ich kann da jetzt ganz gut auch drauf schauen im Rückblick halt. Da sind einige Konstellationen zusammengekommen und ich konnte dem überhaupt nicht ausweichen. Das ging nicht. Damals, als das passiert ist, habe ich immer noch gedacht, ach, wenn ich das nicht, dann wäre es vielleicht so nicht passiert und so hin und her. Aber im Rückblick kann ich nur sagen, das hat irgendwann passieren müssen. Und das war der Zeitpunkt. So, Punkt aus. Und ich kann da sehr, sehr friedlich mit sein heute. Zu dem Zeitpunkt konnte ich selbstverständlich nicht. Aber heute bin ich da sehr friedlich mit und auch mit dem Weg, den ich gegangen bin, dass ich gesagt habe, ich möchte mir, ich brauche alternative Heilungswege. Ich möchte heil werden. Ich möchte nicht eine reine Symptombekämpfung. Ich möchte heil werden. Und das war mein Streben. Das war durch alles Dunkel, durch alles Ätzende und durch Schweres und alles war das mein Wunsch, heil zu werden. Und auf diesem Weg habe ich mich gemacht und auf diesem Weg bin ich.
Ja, wie schön. Und ich meine, genau wie du auch sagst, so heil werden ist, glaube ich, immer ein Weg. Aber jeder,
Ja.
der sich so auf den Weg macht, ist irgendwie ja auch eine Bereicherung irgendwie für diese Welt, so sich selbst zu heilen, halt ja auch ein Teil dieser Welt. Deswegen finde ich das immer schön, wenn Menschen sich auf so einen Weg machen. Und jeder Heilungsweg, finde ich, sieht ja auch so ein bisschen anders aus. Deswegen heißt mein Podcast ja auch Thousand Paths of Healing.
Ja.
Aber ja, ich finde es auch so toll, wenn Menschen ihre Selbstverantwortung übernehmen und so wissen, ja, ich brauche irgendwie was anderes oder ich brauche diese Sache oder eine andere Sache. Weil genau so finden wir ja unseren persönlichen
Ja.
Heilungsweg. Wenn jetzt Menschen zuhören, die vielleicht selbst von Angst betroffen sind oder die vielleicht eine Angststörung haben, gibt es irgendeine Botschaft oder eine Message oder einen Tipp, den du vielleicht hättest an Menschen, was vielleicht ein erster Schritt sein könnte, wenn man gerade ja mit Angst zu tun hat?
Also ich glaube, der erste Schritt ist letztendlich die Entscheidung zu treffen. Wie geht es ab hier für mich weiter? Wenn jemand für sich klar hat, dass es ein ganzheitlicher Heilungsweg werden soll, dann halte ich für erste Schritte, ich sage das jetzt absichtlich in der Mehrzahl, dass wir Menschen finden, die uns begleiten. Das war bei mir zuerst die Psychotherapeutin. Es war mein Meditationslehrer. Es war eine Freundin, mit der ich regelmäßig telefoniert habe. Die lebt in Schottland. Aber mit der ich, und wenn es nur alles halbe Jahr war oder so, aber wir haben ab und zu miteinander telefoniert und wir haben diese Themen da nicht ausgeklammert. Also wir brauchen Menschen, die uns ein Stückchen dadurch begleiten, die uns helfen, das zu akzeptieren, die uns nicht verurteilen, weil wir das vielleicht auch ein Stück weit schon selber tun, die uns letztendlich Spiegel sind, aber nicht Zerspiegel, sondern die uns wirklich spiegeln, auch die heilen Anteile in uns spiegeln, die das sehen, weil wir sehen das in dem Moment nicht. Die Angst bläht sich auf wie so ein riesiger Luftballon und wir sehen nichts. Wir sehen das Gute nicht. Wir sehen die heilen Anteile nicht in dem Moment. Wir denken, wir wären einfach nur Angst. Gerade in diesen ersten Zeiten. Und da finde ich es ganz wichtig, nach Menschen Ausschau zu halten, die damit vielleicht ein Stück weit vertraut sind, die das selbst kennen, die davor keine Angst haben, die davor keine Angst haben, dass derjenige Angst hat. Also das hört sich jetzt ein bisschen durcheinander an, aber vielleicht weißt du, was ich meine.
Total.
Dass
Ja.
ich kann ja mit meiner uferlosen Angst so kann das da kann ich ja anderen auch Angst machen und so den Raum halten, weißt du, dass da jemand ist, der da nicht erschreckt.
Ja.
Und das ist, das finde ich wichtig.
Ja, also ich finde, dass so viel Heilung findet ja auch immer in Bindung, also in Beziehung statt sozusagen. Ich
Genau.
glaube, so die größten Verletzungen zwischen Menschen oder die größten Verletzungen, die wir so tragen, finden durch Beziehungen meistens statt. Also, und da liegt aber auch das große Heilungspotenzial, nämlich irgendwie eben dann in Beziehungen zu sein, wo wir eben so sein dürfen, wo wir sind, wo wir begleitet werden und wo Menschen eben auch in diese Tiefe mit uns so herabsteigen können zu diesen ganz großen Gefühlen. Das finde ich auch immer
Richtig.
total wertvoll. Ja. Und
Ja.
gerade Menschen, die das eben auch erlebt haben und wissen, wie das ist, so ein großes Gefühl zu spüren, auch sind natürlich da oft richtig gute Wegbegleiter.
Ja.
Ja. Arbeitest du auch mit Menschen, die ja gerade mit Ängsten zu tun haben? Oder was ist eigentlich so das Angebot, das du hast oder anbietest sozusagen?
Ja, ich arbeite also eigentlich nur noch mit Frauen, also das mal als erstes. Und ja, Angst ist ein Thema auch in Coachings, wobei ich wenig jetzt wirklich mit größeren Angststörungen zu tun habe, also in den Coachings. Ich habe mehr im Moment mehr damit zu tun, dass so eine neue Weiblichkeit irgendwie gerade so entsteht. Dass Frauen, das ganze Frausein verändert sich gerade sehr stark und sehr schnell. Und dass ich mit Frauen zu tun habe, die sagen, ich möchte mich auf einmal total weiblich kleiden, die bis jetzt aber sehr ja, maskulin eigentlich immer so aufgetreten sind. Oder dass sie sagen, ich entzweie mich mit meinen ganzen Freundinnen. Irgendwie, ich muss völlig neue Wege gehen. Also ich arbeite im Moment mit am ehesten mit Frauen, die halt in Umbrüchen sind, die in ihrem Leben neue Wege gehen möchten und wo der Körper sagt, es geht so nicht weiter. Wo vielleicht auch so so bevor sie halt vielleicht eine solche Störung entwickeln, sie auf ihren, mehr auf ihren Körper hören, als ich das vielleicht gemacht habe. Weil im Körper finden wir ja letztendlich die Signale und also da ist einfach eine unglaubliche Dynamik. Das ist das, was ich gerade so begleite.
Ja, also das heißt, du arbeitest
Überwiegend.
vor allem auch mit Frauen in der zweiten Lebenshälfte, oder?
Genau.
Und das ist ja auch, finde ich, auch spannend zu hören, dass du so sagst, dass sich dann vielleicht auch das Thema Weiblichkeit nochmal verändert oder Frauen
Absolut,
ja was
absolut.
anderes wahrnehmen oder sich
Ja.
wünschen.
Genau. Und da kommen ja sowieso in der Zeit ja so ein bei den meisten Frauen hier in, oder bei vielen Frauen, ich weiß nicht, ob es bei den meisten ist, aber bei vielen Frauen in unserer Gesellschaft treten ja schon so einige Hindernisse und Störfaktoren, sage ich mal, in den Wechseljahren auf, die von Hitzewallungen bis Schwindel bis Stimmungsschwankungen, Blutzuckerschwankungen, das sind alles auch Phänomene der Wechseljahre. Und da durchzugehen, ich begleite Frauen auch dadurch. Und ohne dass sofort immer alles weg muss. Das ist jetzt gerade mein neuester Blogartikel auch. Irgendwie das muss weg, Störfaktoren und Hindernisse. Wir haben ja immer das Gefühl, wenn es uns nicht gut geht, das muss weg. Und das, ich sehe das mittlerweile völlig anders. Nein, das muss nicht um jeden Preis weg. Und das geht ganz von selbst, wenn wir mit uns wieder in einen besseren Kontakt kommen, wenn wir mit uns wieder Verbindung aufnehmen.
Ja, und also ich finde, über das ganze Thema Wechseljahre und zweite Lebenshälfte können wir ja gerne auch nochmal einen Podcast aufnehmen, weil das finde ich auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Aber dieses so,
Ja.
dass nicht alles gehen muss, was uns stört, sozusagen, dass wir das nicht weghaben wollen. Also so eigentlich das Thema Akzeptanz, das du da jetzt nochmal reingebracht hast, das hat ja auch, glaube ich, ist ja auch, wenn es um das Thema Angst geht, sicher ein guter Schritt. Ne? So diese, die Angst erstmal auch zu akzeptieren, anstatt sie sofort weghaben zu wollen, sozusagen.
Ja, wobei das sehr, sehr schwer ist, gerade bei der Angst, weil es einfach so unerträglich ist.
Ja, das
Ne?
stimmt. Ja,
Und
aber.
das ist auch der Grund, warum ich sage, wir brauchen ein paar Menschen, die uns da ein bisschen durch diese anfängliche Zeit durchhelfen. Und dann fängt es ja irgendwann auch wieder an, sich zu regulieren. Und da müssen wir einfach Vertrauen aufbauen. Und da dürfen diese Menschen uns dann bei helfen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, klar, mit anderen Menschen und vielleicht auch dosiert,
Ja,
sozusagen.
natürlich.
Aber dann ist es vielleicht möglich. Ja, das war jetzt ein spannendes Gespräch mit dir. Gibt es denn irgendwas, was für dich heute noch wichtig wäre zu sagen?
Es gibt Wege raus. Das finde ich ganz wichtig. Es gibt Wege raus. Wäre es in Ordnung, wenn ich mein Buch vorstelle?
Ja, klar, du
Oder
kannst gerne kurz was dazu sagen. Ja.
das Buch, das ich mit meinem Meditationslehrer zusammengeschrieben habe, der Titel lautet Der Kern des Yoga bin ich selbst. Und im Grunde sind da, ist das im Frage-Antwort-Stil geschrieben. Und da tauchen alle Fragen auf. Und das ist ein unglaublich guter Wegbegleiter, einfach durch stürmische Zeiten, durch angstvolle Zeiten, durch unruhige Zeiten. Es ist für jeden Menschen im Grunde geeignet, sowieso, aber besonders für diejenigen, die halt durch eine schwierige Etappe gehen müssen. Und da wird das alles beschrieben. Da, ja, also ich möchte das einfach mal so ans Herz legen. Das ist ein kleiner Wegweiser. Der Kern des Yoga bin ich selbst. Untertitel, wenn das Machen aufhört. Spricht ja auch vielleicht für sich. Ja, es gibt, was ich sagen wollte, es gibt Wege dadurch und die dann auch daraus führen. Es gibt einfach Heilung an dem Punkt und man sieht das nicht, wenn man so ganz am Anfang drin steckt. Und das möchte ich mitgeben. Es gibt die Wege.
Ja.
Ja.
Ja, sehr hoffnungsvoll, wie du
Ja.
das so sagst.
Ja.
Ja, dann vielen Dank, für, dass du dich heute so geöffnet hast und uns irgendwie so mitgenommen hast auf deinen Lebensweg und ja, so viel geteilt hast über dein Wissen, über Angst und über so viele andere Themen auch. Also vielen Dank, ich fand es ein sehr schönes Gespräch.
Ja, ich danke auch für dieses Gespräch. Für mich war es auch schön. Es war schön, bei dir zu Gast zu sein in deinem Podcast.
Ja, vielen Dank auch an dich, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du dieser Folge gelauscht hast. Und wie immer gilt, wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit anderen Menschen, denen sie auch helfen oder gefallen könnte. Und wenn du gerne möchtest, dann bewerte doch meinen Podcast auf Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform mit 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.